Ich bin bei Chibo im Hauptquartier und hier ist ein riesengroßer Kaffeesack. Da steht drauf, wir lieben Kaffee. Hier bin ich also richtig, Tür auf. Und da ist dann auch schon Barista Alex. Hi, grüß dich.
Moin Ralf, schön, dass du da bist.
Wir machen jetzt die Flat White Party. Wir flat whiten ohne Ende. Das möchten die Gäste nämlich, die ich gleich habe.
Wir flat whiten ohne Ende. Vielleicht grundsätzlich einmal, was ist eigentlich ein Flat White? Das ist eine Frage, die wird relativ oft gestellt. Entstanden ist das Getränk entweder in Neuseeland oder in Australien. Da streiten sich diese beiden Länder. Jeder will es gewesen sein, wer es wirklich war.
Vielleicht. Ist wie mit der Currywurst mit Hamburg und Berlin. Ne?
Ja, und vielleicht, wer es wirklich weiß, war, vielleicht wissen es die Kängurus, vielleicht wissen es die Wombats, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist ein Flat White ein Getränk mit einem sehr intensiven Kaffee- bzw. Espresso-Geschmack, aber trotzdem mit Milch. Das schließt quasi so ein bisschen die Lücke, wenn ich nicht wirklich einfach nur einen doppelten Espresso trinken will, aber auch nicht gleich irgendwie ein Cappuccino oder ein Latte Macchiato mit viel Milch. Und klassisch ist ein Flat White so, dass Espresso und Milch ungefähr im gleichen Anteil sind. So. Und Flat White heißt das Getränk, weil es tatsächlich so entstanden ist in einem Glas und mit einer ganz, ganz glatten Oberfläche, also anders als beim Cappuccino, wo man ja eher gerne so eine kleine Schaumhaube hat.
So. Und das Glas ist auch der Klassiker, das siehst du ja auch überall, wo du den guten Flat White
kannst. Es ist wie Latte Macchiato, ein Getränk, das klassisch sehr, sehr gerne im Glas gemacht wird, aber natürlich auch aus einer Tasse schmeckt.
Und du hast das so schön erzählt mit dem Flat White, dass ich es jetzt auch endlich mal kapiert habe. Sehr gut. Dann Flat Whiten wir jetzt und legen los.
Dann Flat Whiten wir jetzt. Dann brauchen wir erstmal einen doppelten Espresso.
Schön noch sauber gewischt mit so einem schönen kleinen Pinsel. Und wir haben exakt 17,0 Gramm, ja. Wie so oft.
Und wie immer, erst mahlen und dann tempen. Oder man sagt auch gerne erst müllern und dann tempen.
Mhm. Warum müllern?
Von Mühle.
Ah, das ist ja eigentlich mühlern.
Ja, ich habe auch als Kind immer gedacht, wer zuerst kommt, malt zuerst ein Bild oder so. Aber eigentlich kommt das klassisch aus der Mühle.
Das denke ich heute sogar noch, ja.
Siehst du, schon wieder was gelernt. So, dann extrahieren wir jetzt unseren doppelten Espresso direkt ins Glas und während das passiert, schäumen wir die Milch auf.
Ja, das ist doch toll. Keine Sekunde verschwenden.
Was ich jetzt gerade einmal gemacht habe, das nennt sich Abdampfen. Ich habe quasi das Kondenswasser aus der Lanze gelassen, damit wir das gleich nicht in der Milch haben. Und wenn wir jetzt gleich anfangen, die Milch aufzuschäumen, auch gleich Vollgas geben können.
Das ist auch mein Stichwort. Ich muss jetzt auch langsam abdampfen, weil die Gäste warten ja auf ihren Kaffee. Ne?
So, wenn man einen Flat White macht, würde ich immer empfehlen, keine lange Ziehphase zu haben, also nicht so viel Schaum zu produzieren, sondern sich eher auf die Rollphase zu konzentrieren, dass man wirklich einen ganz, ganz feinen Schaum am Ende hat und halt auch eben nicht so viel, denn ein Flat White ist kein Cappuccino. So, dann nehme ich mir das Glas und dann fülle ich das einfach nach oben hin auf mit der frisch aufgeschäumten Milch.
Oh, du hast ja sogar schon das Herz so mit hingekriegt beim Einfüllen. Wahnsinn.
Und tada, fertig ist der Flat White.
Ich bin Diversity-Trainer geworden, weil ich den Menschen Lust auf Vielfalt machen möchte. Ich habe früher gedacht, ich sitze zwischen zwei Stühlen, ich muss mich zwischen den Kulturen entscheiden und denken, ah, hier gehörst du zu, aber dafür da nicht. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich sitze auf zwei Stühlen. Ich habe mehrere Kulturen. Ich bin in Äthiopien, in Kenia, in Deutschland aufgewachsen. Ich bin mit vier Sprachen in meiner Familie mit unterschiedlichsten Religionen aufgewachsen und habe gedacht, ey, das ist cool, so viel Diversität im Leben zu haben. Das ist ein großer Schatz, das ist eine große Ressource. Es ist nicht alles heiti-teiti und schön und doll. Aber am Ende macht uns diese Kompetenz stärker, resilienter und fitter.
Ich glaube an Quoten. Ich muss sagen, dass ich schon der Meinung bin, dass wenn es eine Quote gibt und eben eine paritätische Besetzung da ist, dass dann eben auch sich das Umfeld ändert und alle, die quasi über die Quote dann auch da gelandet sind, eine gewisse Rückendeckung haben, eben auch durch die anderen, die neben einem sitzen. Und auch das ist vielleicht in gewisser Weise radikal, aber trotzdem führt diese Radikalität dazu, dass sich wirklich was ändert. Und es ändert sich wirklich nur was, wenn man das angeht und wenn andere Leute am Tisch sitzen. Und das würde eine Quote erzeugen.
Fünf Tassen täglich, der Chibo-Podcast.
Moin zusammen! In diesem Podcast, da geht es um Kaffeeliebe und Nachhaltigkeit. Denn gut sein und die Welt retten, das ist gar nicht so leicht.
Heute geht es bei 5 Tassen täglich erneut um Diversity. Es gibt so viel Gesprächsbedarf. Ja, und darum reden wir in dieser Folge weiter. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, dass meine guten Gäste vom letzten Mal wieder am Start sind. Bei mir ist Jared Die Barber. Er ist nicht nur Moderator, Sänger, Schauspieler und NDR-Inventar. Jared lehrt auch seit einiger Zeit Diversity-Kompetenz. Er ist also Experte für den besseren Umgang miteinander. Schön, dass du wieder dabei bist.
Ja, moin. Danke für die Einladung.
Und herzlich willkommen Barbara Möbius und Helge Clausen vom Chibo Diversity Team. Beans United nennt ihr euch. Ihr schaut genau hin, wie divers Chibo so aufgestellt ist. Prima, dass ihr auch wieder am Start seid.
Hallo.
Ja, hallo.
Hört euch die letzte 5 Tassen täglich Folge an. Ja, da gibt es viele Facts zum Thema. Ich vergesse zum Beispiel nicht mehr, dass es in den Vorständen deutscher Unternehmen mehr Christians als Frauen gibt. Ja, und wir haben auch gehört, dass sich queere Menschen, die sich outen, oft Diskriminierung ausgesetzt sind. Jared hat in der letzten Folge gesagt, es ist ein Menschenrecht, in einer diskriminierungsfreien Umgebung zu arbeiten. Unternehmen, die sich also nicht auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden einstellen, die dürfen sich nicht wundern, wenn ihre Angestellten bald woanders einchecken. Ja, in Zeiten von Personalmangel, da sollte sich jedes Unternehmen überlegen, ob es in alten Strukturen verharrt oder sich moderner aufstellt und mehr den Menschen und ihren Bedürfnissen zuwendet. Und wir haben geklärt, warum E-Roller nicht divers sind. Also hört nochmal rein in unsere Diversity-Folge Teil 1. Dort gibt's dann interessantes Wissen to go. Jetzt einen Schluck Kaffee und dann weiter mit Runde 2. Über Diversity gibt es wahnsinnig viele und unterschiedliche Ansichten. Lasst uns jetzt mal in die Sprüchekiste greifen und so ein paar ansehen. Ich habe mal jetzt 7 mitgebracht. Barbara, sag mal einfach eine Zahl und ich lese das dann vor. Und ja, dann können wir darüber diskutieren.
Ja, dann sage ich mal 5.
Pride-Veranstaltungen in Unternehmen sind reine Symbolpolitik. Wahre Akzeptanz wird nicht gelebt, sondern nur für einen Monat gefeiert.
Ja, da kann ich was zu sagen. Also ich finde schon irgendwie, dass es wichtig ist, überhaupt Veranstaltungen zu machen. Weil Veranstaltungen sorgen dafür, irgendwie, dass man sichtbar ist oder wahrnehmbar ist für alle. Und dass es ein Thema ist und dass es auch ein Thema ist, über das man sprechen sollte. Natürlich sollte man sowas dann eben nicht nur während des Pride Months oder des CSD-Wochenendes oder der Pride Week machen, sondern natürlich ist das ein Thema fürs ganze Jahr, weil wir sind natürlich das ganze Jahr über als Betroffene, sind wir queer, lesbisch, schwul oder wie auch immer.
Aber vielleicht gar nicht betroffen.
Oder vielleicht auch gar nicht betroffen, weil man vielleicht in seiner schon sehr angenehmen Bubble lebt. Aber wichtig ist ja, dass wir sichtbar sind für diejenigen, die entweder noch nicht geoutet sind, aber natürlich auch für die gesamte Gesellschaft sichtbar sind und wahrnehmbar sind, weil man sieht es ja niemanden an, also man sieht es ja noch nicht mal jemanden unbedingt an, welches tatsächlich Geschlecht jemand hat.
Dann mach doch gleich mal weiter mit der nächsten Nummer.
Dann sage ich mal die 3.
Diversität hemmt die Effizienz. Zu viele unterschiedliche Perspektiven führen zu endlosen Diskussionen und verzögerten Entscheidungen.
Ja, es ist eine interessante These. Ich muss sagen, dass ich schon glaube, dass das so ist in gewisser Weise. Also ja, wenn natürlich mehr Menschen zu Wort kommen und sich zu bestimmten Themen äußern, dann dauert das länger. Gleichzeitig glaube ich fest daran, dass das Ergebnis auch sinnvoller ist und besser ist. Und dass, wenn man nochmal eine Schleife mehr dreht und jemand draufschaut, der einen neuen Blickwinkel, eine andere Perspektive reinbringt, der kann einem vielleicht auch vor dem nächsten Shitstorm bewahren. Und ich glaube, da geht viel mehr Zeit und Energie drauf, als wenn man vorher sich mal ordentlich Gedanken macht und mehr Menschen mitdenken und mitreden lässt.
Das Denken ist generell immer wichtig und so, ne? Ich kann das auch sagen, wenn du Moderationen schreibst oder ein Buch oder sowas, wenn du da alles durchgenderst, dann kannst du teilweise wahnsinnig werden, wenn du so einen Absatz auf einmal hast. Und es geht schon los mit liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und liebe Patientinnen und Patienten. Und also irgendwann merkst du, aus diesem einen Satz irgendwie ist schon 5 Zeilen geworden. Aber dann verzichtest du ja nicht darauf. Sondern ich habe mir dann immer gesagt, okay, jetzt bleibst du mal bei dem einen Geschlecht, aber achtest gleich darauf, dass du zu dem anderen Geschlecht übergehst. Oder dass du das halt immer so durchmixt, wo dass du dann mal Mann und Frau ansprichst
und wenn es dann später schwierig ist, dann halt ein Geschlecht nimmst. Und ich finde, wenn wir da alleine uns Gedanken machen, dann ist man doch, glaube ich, schon mal ein Stückchen weiter irgendwie.
Ja, und man kann ja auch Formulierungen wählen, wie zum Beispiel Liebe alle oder Hallo alle zusammen oder so. Da muss man keine extra Wurst für irgendjemanden drehen. Man muss sich halt nur, wie du sagst, ein paar Gedanken machen.
Ich finde auch die Wurst drehen sehr schön. Ja. Die nächste Nummer. Dann mach doch gleich die nächste Nummer. Was soll jetzt als nächstes kommen?
Dann würde ich wahrscheinlich sagen die 7.
Der Gender Pay Gap, der existiert nur, weil Frauen oft weniger verhandeln oder in Berufe drängen, die schlechter bezahlt sind. Der Markt ist nämlich neutral.
Damit haben wir uns ja Anfang des Jahres relativ lange auseinandergesetzt und das stimmt auch hier wieder in gewisser Weise. Also ein Drittel des Gender Pay Gaps ist tatsächlich darauf zurückzuführen, dass Frauen in schlechter bezahlten Branchen unterwegs sind als Männer. Es gibt da extreme Beispiele für, in beide Richtungen sicherlich, aber im Großen und Ganzen lässt sich schon sagen, dass da, wo Frauen arbeiten, die Löhne eher geringer sind. Hier ist aber das Problem eben auch wieder eine Diskriminierung. Frauenberufe werden häufig unterbewertet und die Leistungsfähigkeit von Frauen wird halt auch häufig als eher geringer eingeschätzt und Männerberufe auf der anderen Seite werden aber auch überbewertet und man hat auch hier eine nicht adäquate Bezahlung. Und bei der Berufswahl gibt es halt auch geschlechterspezifische Stereotypen, die einfach immer noch vorhanden sind und gegen die wir als Gesellschaft auch angehen müssen, indem wir eben unseren Kindern beibringen, dass zum Beispiel durch Gendern bestimmte Berufe eben nicht nur männlich oder nur weiblich sind. Und all das führt ja dazu, dass Frauen in schlechter bezahlten Branchen arbeiten, aber das ist halt nicht die Schuld der Frau, sondern wirklich eher die Schuld der Gesellschaft.
Ich habe das auch mal im Podcast gelernt, da war ich ganz überrascht. Also ich wusste, dass einige Dinge nur immer für Männer mitgedacht werden. Ne? Aber das ist so krass, das war mir nicht bewusst. Also dass ein Handy nur für einen Mann entwickelt wird, wie man es festhält, wie es am Gesicht ist und so, wird einfach von der Männerhand gemacht. Crash-Test-Tummies wird einfach immer nur der Mann gemessen und die Puppe wird da reingesetzt. Deswegen sind Frauen bei Unfällen halt wieder mehr gefährdet. Da gibt es noch zahlreiche weitere Beispiele auch von der Medizin mit Tabletten und mit Forschung. Da sind ja auch Frauen in der Wissenschaft, die sich da was überlegen müssen, die müssen ein bisschen mehr auf den Tisch aufpoltern und sagen, jetzt denken wir doch auch mal an unser Geschlecht.
Das ist sicherlich so, aber auch da ist man wieder in diesen Sphären unterwegs, dass eine Frau, die eher durchsetzungsstark ist, dann halt gern mal als zickig in die Ecke gestellt wird und eben wieder eine ganz andere Wahrnehmung stattfindet, als vielleicht bei einem Mann, der sehr durchsetzungsstark ist, wo man das irgendwie bewundert und wo man denkt, das ist unser Chef, ja, der weiß, wo es lang geht. Das ist so das eine. Und ich denke, am Ende geht es nicht darum, dass Frauen jetzt einfach genauso sein müssen wie Männer, sondern es geht darum, dass man sich daran gewöhnt, dass es eben auch ein anderes Miteinander geben kann und andere Wege geben kann. Und das geht eben nicht, wenn nur eine Frau mit am Tisch sitzt, die dann eben mitspielen muss, sondern wenn es irgendwie eine Parität miteinander gibt und man eben auch sieht, dass es auch ein anderes Normal gibt in diesem ganzen Zusammenspiel.
Und es geht auch um Chancengerechtigkeit. Ich glaube, das Ganze ist ja strukturell. Wir sind ja alle Teil dieser Strukturen. Da ist es egal, welche Form der Diskriminierung es ist, ob das Sexismus ist, ob es Queerfeindlichkeit ist, ob es Rassismus ist. Wir sind ein Teil dieses Systems. Und auch ich kann rassistisch handeln als schwarzer Mann. Und als hetero-Cis-Mann handle ich mit Sicherheit auch sexistisch und auch queerfeindlich, weil ich in einem System aufgewachsen bin, das so ist. Aber wir müssen diese Gewohnheiten und dieses Verhalten verlernen, weil es gibt gewisse Glaubenssätze, es gibt gewisse verinnerlichte Glaubenssätze, es gibt Institutionen in Unternehmen, Strukturen, die nicht gerecht sind. Und da müssen wir etwas verändern. Und wir können überall etwas verändern. Und das sollten wir machen. Also zum Beispiel leisten einfach Frauen gesellschaftlich mehr als wir Männer. Weil wenn sie den gleichen Job machen, gibt es noch die Care-Arbeit, die Frauen leisten. Sich um die Familie zu kümmern, zu Hause, um die Kinder, vielleicht um die Eltern. Das machen Frauen einfach mehr. Und am Ende des Berufslebens haben sie aber weniger auf dem Konto als die Männer, obwohl sie viel mehr und viel härter gearbeitet haben. Das muss gesellschaftlich einfach auch anerkannt werden. Das sind alles Sachen, wo Menschen jetzt darauf achten. Und junge Frauen achten darauf, ist es ein Unternehmen, wo ich als Frau dieselben Chancen habe wie ein Mann oder nicht? Wenn es nicht so ist, suche ich mir ein anderes Unternehmen. Und schwupps ist mir wieder ein gutes Talent durch die Lappen gegangen. Und das sollten wir überlegen, ob wir das wollen oder ob wir das nicht wollen.
Dann sag doch gleich mal die nächste Zahl, Jared.
Zwischen 1 und 7 war das, ne?
Genau.
Oh, ich wollte 8 sagen, das ist meine Lieblingszahl. Gut, dann sage ich 1.
Ist ja auch wie eine 8 so ein bisschen, ja. Auch, ne? Also Diversity ist nur ein Marketinginstrument. Unternehmen nutzen es hauptsächlich, um ihr Image zu verbessern, ohne echte Veränderung zu bewirken.
kann man so sagen. Aber es gibt Unternehmen, die nutzen das, um besser zu werden. Die nutzen das, damit Mitarbeitende sich mit dem Unternehmen identifizieren, damit Unternehmen sagen, das ist ein Unternehmen, hier fühle ich mich sicher, hier fühle ich mich gut aufgehoben, hier kann ich meine Interessen auch vertreten sehen. Und dadurch hat ein Unternehmen vielleicht auch bei der Kundschaft eine ganz andere Akzeptanz. Und die nutzen das konsequent, haben sich ein Ziel gesetzt und wollen diese Ziele erreichen und arbeiten daran. Das macht ein Unternehmen besser, wertvoller und auch auf lange Sicht erfolgreicher.
Es gibt noch die 2, die 4 und die 6. Was wollt ihr als nächstes hören?
Gerade Zahlen, love it. Ich nehme die 4.
Bist du so für gerade Zahlen?
Ja.
Ja, okay, dann kommt jetzt die 4. Wirkliche Diversity braucht radikale Veränderungen in Führungsetagen. Alte Machtstrukturen blockieren neue Ideen.
Ich glaube, Radikalität ist auf der einen Seite gut, aber das müssen alle mitgehen. Und radikal ist ja auch so schnell und klingt so brutal. Ich glaube, das sollte auch ein Prozess sein, in dem alle mitgenommen werden und dass alle auch diese Geschwindigkeit mitgehen können. Radikal ist auf der einen Seite gut, wenn alle verstehen, worum es geht und wenn alle auch damit einverstanden sind. Aber auch das ist ja ein Diversitätsaspekt, wie weit wir in der Lage sind, so eine Veränderung mitzugehen. Und da sind die Bedürfnisse und die Fähigkeiten ja auch unterschiedlich. Deswegen glaube ich, dass es auch in diesem Prozess zu einem Unternehmen passen muss. Also man kann nicht ein Unternehmen einfach sagen, hier, das haben wir jetzt von der Stange geholt, das muss jetzt in dieser Zeit verändert werden, sondern wir müssen gucken, was haben wir für Kapazitäten, was haben wir für ein Budget und dann müssen wir uns auf die Reise machen. Sehr individuell.
Dann mal eine neue Nummer, bitte.
Dann war, glaube ich, unter anderem die 2 offen.
Dann locken wir die 2 ein. Quoten für Diversität führen eher zu Alibi-Besetzungen als zu wirklicher Chancengleichheit.
Ach, das ist, glaube ich, super unterschiedlich, wie man dazu steht. Ich persönlich glaube an Quoten. Ich muss sagen, dass ich schon der Meinung bin, dass wenn es eine Quote gibt und eben eine paritätische Besetzung da ist, dass dann eben auch sich das Umfeld ändert und alle, die quasi über die Quote dann auch da gelandet sind, eine gewisse Rückendeckung haben, eben auch durch die anderen, die neben einem sitzen. Und auch das ist vielleicht in gewisser Weise radikal, weil wir es ja eben auch schon gesagt haben. Aber trotzdem führt diese Radikalität in meinen Augen dazu, dass sich wirklich was ändert. Und ich glaube eben nicht, dass sowas über kleine Schritte möglich ist, weil kleine Schritte ist in dem Zusammenhang halt häufig dann so ein Verschleppen und eigentlich ändert sich nicht wirklich was, sondern es ändert sich halt wirklich nur was, wenn man das halt angeht und wenn andere Leute am Tisch sitzen. Und das würde eine Quote erzeugen, meiner Meinung nach.
Die 6 bleibt noch übrig. Frauenförderung führt oft zu einer Benachteiligung von Männern, die ähnliche Qualifikationen mitbringen, aber nicht bevorzugt behandelt werden.
Das kann sein, aber ich glaube, diese Sätze, die wir gehört haben, sind ein Zeichen von Abwehrmechanismen, warum wir Diversität nicht wollen. Das kann sein, dass Männer sich benachteiligt fühlen, wenn eine Frau bevorzugt wird. Aber wie oft wurden Frauen benachteiligt bei der Stellenausschreibung, bei der Einstellung, bei Gehaltsverhandlungen und so weiter? Da hat sich bisher auch keiner beschwert. Und nicht alle Männer, die in Führungspositionen sind, sind da ja hingekommen, weil sie besonders kompetent sind. Sondern es gibt ja auch welche, die haben sich irgendwie durchgeschummelt, die sind irgendwie durchgerutscht oder irgendeiner hat sie dahin gebracht, weil er ein guter Buddy von dem anderen ist. Und ich kann es von mir selber als Mann sagen, manchmal bin ich einfach ein fauler Sack und bin bequem, Dinge zu verändern. Und so sind wir ja auch so ein bisschen träge, was das angeht. Deswegen sind, glaube ich, Vorgaben oder Zielvorgaben, konkrete Zielvorgaben wichtig, dass wir etwas machen. Und wenn wir in der gesamten Struktur gucken, glaube ich, dass nach wie vor Frauen benachteiligt sind und Männer nicht. Also vielleicht in einzelnen Punkten können wir sagen, hier wurde eine Frau bevorzugt. Aber wenn wir im gesamten System gucken, ist, glaube ich, unterm Strich die Benachteiligung und die Diskriminierung der Frauen, das steht einfach ganz an dem Punkt.
Jared, du bist People of Color. Was hast du schon an Diskriminierung erfahren? Und ist diese Diskriminierung sogar in letzter Zeit, in Zeiten wie diesen, größer geworden?
Als schwarzer Mann oder als schwarze Person ist Rassismus ein Teil unserer Gesellschaft. Ich würde jetzt an dieser Stelle gar nicht erzählen, wann und wo ich Diskriminierung erfahre, aber ich glaube, Rassismus ist etwas, was in vielen Bereichen unserer Gesellschaft präsent ist. Und wir müssen Rassismus dekonstruieren, abbauen. Es gibt manchmal in der Sprache, manchmal in der Bildsprache, manchmal, wenn wir Musik hören, wenn wir in den Nachrichten am Gucken sind, manchmal in Worten, die wir verwenden. Und so ist es ja auch mit Sexismus oder mit Queerfeindlichkeit oder mit Menschen mit Behinderung, wie sie diskriminiert werden. Wir müssen in unserer Sprache einfach umdenken. Und diese Diskriminierungsformen sind immer präsent. Ob wir sie nun in dem Moment wahrnehmen oder nicht, ist eine andere Sache. Aber es ist einfach da. Und so ist auch das mit Rassismus. Nur weil ich Rassismus in diesem Moment gerade nicht merke, heißt es nicht, dass Rassismus nicht da ist. Und wenn es mir nicht passiert, passiert es vielleicht einer anderen schwarzen Person. Und das macht auch was mit mir, weil es könnte ja auch mich treffen in diesem Augenblick. Ich bin relativ privilegiert, weil ich Moderator bin, weil ich bekannt bin, weil ich eine gewisse Bildung habe und dadurch habe ich viele Vorteile. Deswegen erfahre ich, glaube ich, weniger Rassismus als andere schwarze Personen. Aber wenn es meiner Schwester, meinem Bruder, meinem Onkel, meiner Tante passiert, passiert es irgendwie ja auch mir. Und deswegen ist Rassismus etwas, was ständig da ist.
Bist du deswegen auch Diversity-Trainer geworden? Auch aus dem Grund, weil du da noch was verändern möchtest und die Leute noch so ein bisschen wachrütteln möchtest?
Ich bin Diversity-Trainer geworden, weil ich den Menschen Lust auf Vielfalt machen möchte. Weil ich in meinem Leben gemerkt habe, dass das eine wichtige Ressource ist. Ich habe früher gedacht, ich sitze zwischen zwei Stühlen, ich muss mich zwischen den Kulturen entscheiden und denken, ah, hier gehörst du zu, aber dafür da nicht. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich sitze auf zwei Stühlen. Ich habe mehrere Kulturen. Ich bin in Äthiopien, in Kenia, in Deutschland aufgewachsen. Ich bin mit vier Sprachen in meiner Familie mit unterschiedlichsten Religionen aufgewachsen und habe gedacht, ey, das ist cool, so viel Diversität im Leben zu haben. Das ist ein großer Schatz, das ist eine große Ressource. Es ist nicht alles heiti-teiti und schön und weich und doll. Wenn wir in diversen Kontexten unterwegs sind, gibt es auch Konflikte und Streit und Stress. Aber am Ende macht uns diese Kompetenz stärker, resilienter und fitter. Und da müssen wir dran arbeiten. Das war meine Motivation. Und natürlich auch die Erfahrung mit Diskriminierung, mit Ausgrenzung, das zu reduzieren. Aber meine Motivation ist eigentlich etwas Positives zu sagen, Leute, das ist irgendwie etwas richtig Geiles. Da müsst ihr Spaß dran haben und ihr müsst auch lernen, damit umzugehen. Und wir sind in der Kaffeebranche und wenn wir gucken, die Mischung eines Kaffees oder ein Kaffee schmeckt ja deswegen so gut, weil wir Bohnen aus unterschiedlichen Ländern haben, mit unterschiedlichen Qualitäten. Gewaschene, ungewaschene, hochgewachsene, mit Säure, mit Fülle, mit Würze. Ihr könnt ja mal probieren, einen Kaffee, der nur aus einem Land kommt, zu trinken und dann nochmal eine Mischung zu probieren. Und die Mischung schmeckt, finde ich, besser. Aber auch das ist natürlich sehr individuell. Aber die Mischung ist etwas, was einfach viel wertvoller ist und schöner ist und aufregender ist.
Jetzt haben wir über eine Gruppe noch gar nicht geredet und die ist auch hoffentlich nicht schon irgendwo beschäftigt in einem Unternehmen. Aber das sind Kinder. Und ich finde, die haben auch zu wenig Rechte. Über Kinder wird wahnsinnig viel bestimmt. Und ich meine, wenn ich in meine alte Schule gehe, dann ist sie noch maroder als damals, als ich schon zur Schule gegangen bin. Und jetzt ist es nur für die Kids, die da sind, noch mal schlimmer irgendwie. Wenn ich einen SUV sehe, der viel höher ist als eine 10-Jährige, dann denke ich mir, das ist nicht gerecht gemacht, weil die Unfallgefahr ist ja viel zu hoch einfach. Warum muss dieses Raumschiff hier durch diese Stadt walzen? Die haben jetzt gar keine Lobby, die Kinder. Und das merken wir immer mehr auf der Welt. Und was kann man da machen? Und vielleicht sollten die auch diverser gedacht werden irgendwie.
Das ist das Thema Adultismus, dass wir auf die Bedürfnisse auch der Kinder achten. Weil wir denken immer, wir wissen, was Kinder wollen. Das heißt nicht, dass Kinder ohne Grenzen und ohne Struktur aufwachsen, sondern dass wir die Dinge aus deren Perspektive sehen. Ich war neulich für ein Gespräch bei einer Klinik, einer psychotherapeutischen Klinik für Kinder und habe mich da mal umgeguckt, weil die auch interessiert sind an Diversity-Trainings. Und die haben mir gezeigt, dass sie die Türen in der gesamten Praxis niedriger haben, damit Kinder an die Türen rankommen, dass sie keine Schlüssel haben, dass sie in der Architektur so darauf geachtet haben, dass Kinder sich wohlfühlen. Also die Dinge aus der Perspektive der Kinder zu betrachten, Kinder nicht zu bevormunden, sie zwar zu führen und ihren Bedürfnissen zu entsprechen, aber sie auch als vollwertige Menschen zu betrachten, das ist ganz wichtig, weil die sind unsere Zukunft.
Das ist ja so einfach, wenn man im Kino ist und dann auf Toilette geht, dann sind da halt irgendwie 6 verschiedene Möglichkeiten, auf Toilette zu gehen. Stört doch eigentlich nicht, oder? Nur die Menschen, die können sich halt ihre Toilette am Ende aussuchen. Und ich habe es schon, glaube ich, 1-2 Mal im Podcast erwähnt, aber das habe ich mal gesehen. So kann man auch das Thema Gendern vielleicht den Menschen näher bringen, die das wirklich komplett ablehnen. Da stand nicht Toilette, Mann, Frau oder so, sondern stand einfach an einer Tür für Stehende und an einer Tür für Sitzende. Und es war so einfach. ohne dass man jetzt irgendwie 10-mal gendern muss. Und dann kannst du die Tür aussuchen, wo du reingehst und brauchst gar nicht sauer sein irgendwie. Ne? Man kann entspannt strullen, finde ich. Ja? Also das fand ich sehr schön. Wie ist jetzt die Zukunft von Diversity in deutschen Unternehmen? Das müssen wir jetzt noch zum Abschluss klären. Was glaubt ihr, wie sich das Thema in den nächsten Jahren entwickeln wird? Was müssen Unternehmen tun, um wirklich zukunftsfähig zu sein?
Dranbleiben ist ganz wichtig und etwas tun, verändern. Anpassen an die Strukturen, die in einem Unternehmen sind, was für Kapazitäten da sind und dann wirklich den Stein ins Rollen bringen. Es gibt einen Spruch, den ich gerne mag, one day, also eines Tages oder day one. Wir fangen jetzt heute an. Heute ist der erste Tag der Reise und ich bin für Day One und wie man diese Reise begeht. Ich meine, in den meisten Unternehmen gibt es kompetente, schlaue, intelligente, motivierte Menschen. Wenn wir viele andere Sachen auf den Weg bringen können, können wir diese Sache auch gut auf den Weg bringen. Wir müssen es nur wollen. Das finde ich wichtig.
Genau. Und mein Wunsch oder der Wunsch der Beans United wäre an der Stelle sicherlich auch, dass Menschen, die vielleicht auch schon lange auf eine bestimmte Art und Weise führen oder bestimmte Gedanken auch haben darüber, wie man eben so ein Unternehmen führt, sich trauen, auch hier neu zu denken und dazu zu lernen und zuzulassen, dass es eben auch noch Veränderungen geben kann in diesen Zusammenhängen. Und man muss sich dafür nicht schämen, dass man vielleicht ein paar Jahre seines Lebens oder auch Jahrzehnte bestimmte Dinge nicht mitgedacht hat. Das ist halt so, das geht uns allen so. Da ist keiner frei von. Und ich würde mir einfach wünschen, dass die Führungsetagen da an der Stelle ihre Köpfe aufmachen, sich trauen, Menschen zuhören und uns die Möglichkeit geben, das wichtige Thema Diversity gemeinsam nach vorne zu treiben.
Dann trinken wir jetzt noch alle ausgiebig ein paar große Schlücke von dem Chibo Regenbogen-Kaffee. Der ist auch sehr schön von der Verpackung her. Und ich mach noch mal ein kleines Fass auf oder vielleicht ein kleines Döschen, weil Regenbogen gibt es auch bei Chibo und Beiersdorf stehen sich ja sehr nahe bei Nivea. Da gibt es immer im Pride-Monat diese Nivea-Dose mit den Regenbogenfarben, mit dem Regenbogen. Und ich finde die total schön. Ich kaufe da immer ganz viele, weil das immer nur in dem Monat gibt. Und ich denke mir dann auch, mach das doch ganzjährig. Dann kann man so selbst entscheiden, welche olle Dose man denn dafür kauft. Dann hat man das auch nicht nur in diesem einen Monat gebrandet, wo sehr viel das Schlaglicht da vielleicht auch drauf liegt.
Das finde ich eine schöne Idee, tatsächlich. Sollten wir mal verfolgen. Fun Fact zur Regenbogendose von Nivea ist tatsächlich, so habe ich es ungefähr gehört, dass sie tatsächlich auch in einer stillen Aktion entstanden ist und wie als erstes in Hamburg in dem Nivea-Haus verkauft wurde. Es wurde auch keine besonders große Charge produziert. Das war keine Managemententscheidung, sondern eine Entscheidung einiger weniger, ein bisschen weiter drunter. Und hat zu einem Riesenerfolg weltweit kann man vielleicht nicht sagen, aber zumindest zu einem Riesenerfolg in Deutschland geführt und überall dort, wo sie vertrieben werden kann.
Und deswegen gibt es sie jetzt öfter. Also einfach mal trauen. Sehr schön. Danke, Jared. Danke, Barbara. Danke, Helge, für diese schöne gemeinsame Diversitätsfolge.
Ich glaube, es ist auch wichtig, etwas Dampf aus dieser ganzen Diskussion zu nehmen und Freude und Gelassenheit mit reinzubringen. Das soll ja Spaß machen, das soll kein Druckthema sein, sondern sollte auch eine gewisse Leichtigkeit haben. Auch wenn es hier und da Konflikte gibt, sollten wir trotzdem freudig an das Thema gehen. Das finde ich noch ganz wichtig.
Und jetzt machen wir trotzdem nochmal ordentlich Dampf am Ende, aber den guten Kaffeedampf, den wir jetzt zusammen genießen. Ich bin Ralf Potzus und hoffe, dass ihr eine schöne Zeit mit uns hattet, dass wir euch ein paar Denkanstöße geben konnten. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst gerne mal ein Like da, abonniert ihn am besten und hört 5 Tassen täglich überall dort, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts, Audible oder Castbox. So, jetzt noch alle einen Regenbogen-Kaffee, oder?
Ja, so gerne. Machen wir es.
Ich bin dabei.
5 Tassen täglich, der Chibo Podcast. Ihr habt Fragen oder Anregungen zu dieser Podcast-Folge? Wir freuen uns auf eure E-Mail an podcast@chibo.de.